Sehr stark, wirklich sehr stark. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Gott redet und was Gott spricht, auch zu Einzelnen, und dass viele Dinge zusammenpassen. Und ich kann einfach Fortsetzung davon machen, weil man kann so viel mit Geld kaufen. Ja, du kannst so viel, du kannst sogar fast eigentlich alles mit Geld kaufen, was wir so haben wollen. Aber Geld ist nicht alles. Wir wissen das. So, aber interessant ist, obwohl wir das wissen, ertappen wir uns hier und da, dass wir denken, Mensch, das muss ich unbedingt haben. Oder hätte ich davon ein wenig mehr, dann würde es mir viel besser gehen. Und jeder von uns steht in der Gefahr, in diese Falle zu tappen. Und so süß ist es zu beobachten bei Kleinkindern im Supermarkt, ja, wenn sie etwas unbedingt haben wollen. Eltern wissen vielleicht sogar, wovon ich spreche. Ja, und das ist manchmal ein richtiges Drama, und du kannst richtig in diese kleinen Gesichter schauen, wenn sie etwas fokussiert haben und die kleinen Äuglein immer größer werden und die Begierde größer werden, und dann sagen die Eltern auf einmal nein. Und da kann sich ein Drama abspielen. Ich sag dir, das ist interessanter als jeder Blockbuster für jeden, der zuschaut. Für die Eltern natürlich nicht. So, da suchst du irgendwo die Klappe, wo du irgendwo verschwinden kannst. Aber was irgendwie so süß anzuschauen ist bei den Kleinkindern, ist doch eine so ernste Sache. Denn es ist nicht das Geld an sich, es ist nicht irgendwie die Sache an sich, sondern dahinter steckt eine Macht, eine unglaublich starke Kraft, die uns wegziehen will vom wahren Leben und eigentlich sogar unser Leben zerstören will. Und das ist richtig schlimm. Und jeder von uns steht tatsächlich in der Gefahr, in diese Falle zu tappen und von dieser Macht vereinnahmt zu werden, manchmal sogar ganz unbemerkt. So, ich erinnere mich an eine Story, als ich ein Projekt hatte und durfte größere Aufträge vergeben. Und das macht manchmal so Spaß, wenn du diese Aufträge so vergibst. Und dann kamen alle zurück, die Angebote. Und dann hatte ich ein richtig Hammerangebot. Und das ist natürlich ein richtig super, ein Hammerangebot, irgendwo eine Zusage zu geben. Aber dann war damals für mich eine Herausforderung, oder sag ich mal schon fast eine bittere Angelegenheit, den anderen Leuten irgendwie abzusagen. Man will ja irgendwie fair sein. Und dann sagte ich den anderen irgendwie ganz freundlich in der E-Mail einfach ab. Und ein paar Minuten später klingelte das Telefon. So, ich nahm ab und tatsächlich war jemand dran, dem ich gerade erst abgesagt hatte. Und er sagte, Herr Illner, ich habe gerade Ihre E-Mail gelesen. Und jetzt müssen Sie mir das nochmal genauer erklären. Warum und wieso und weshalb haben Sie eigentlich dieses Angebot abgelehnt? Und ich erklärte ihm das so ganz höflich und so weiter und so fort. Und dann unterbrach er auf einmal aus so einem heiterem Himmel mit einer Frage und sagt, Herr Illner, mögen Sie Fußball? Ich so, ja. Ja, wissen Sie was, das Champions-League-Spiel ist ja in München in ein paar Wochen. Stellen Sie sich vor, Sie sagen jetzt zu diesem Angebot, und wir beide fliegen einfach mit einem Hubschrauber dorthin zu diesem Champions-League-Spiel. Lass uns das Wochenende richtig gut gehen. Und ich habe da ein paar Kontakte, zwar alles schon vergeben, und wir könnten da gemeinsam hinfliegen. Ganz ehrlich, im ersten Augenblick fühlte ich mich tatsächlich geschmeichelt. So, ich fühlte mich tatsächlich geschmeichelt. Wow, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Nimmst ein Fußballspiel mit, hast gerade eh Stress, kannst ein Wochenende so ein bisschen Pause machen. So, und manchmal kommen so diese, kennt ihr das, so diese komischen Gedanken, ja, was Gott so für dich einfädelt. So ein Schmarrn, ne? Und auf einmal kam es mir so auch wieder aus heiterem Himmel, was passiert hier eigentlich gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Das ist Bestechung, das ist nicht okay. So, und ich habe das Angebot nochmals abgelehnt am Telefon, weil da war gerade die Macht dabei, mich einzunehmen, und durch Gottes Einlenken, ja, bin ich nicht darauf eingegangen. Aber wir merken das, wie stark diese Macht ist und einfach uns zerstören will. Das muss ich haben. Eigentlich schon eine Herausforderung, eigentlich sogar ein Problem von Anfang an in unserer Menschheit, wenn wir nur an Eva denken. So, sie war an Baum, und dann nach dem Gespräch mit der Schlange, ja, sah sie diese Frucht an und sie hatte diese Begierde und sie sagte, das muss ich unbedingt haben. So, und sie konnte nicht widerstehen. Ein paar Geschichten weiter sehen wir, dass diese Begierde, die ähnliche Begierde, etwas haben zu wollen, Menschen Leben dafür geopfert worden, damit der oder diejenige unbedingt das kriegt. Und uns fällt es unheimlich schwer, diese Macht zu erkennen. Auch bei uns selbst irgendwie zu erkennen und uns einzugestehen, dass der Besitz selber Besitz von uns ergriffen hat und uns aufhält, eigentlich Gott und Menschen zu dienen. Und wir sind heute so konsumorientiert, wir versuchen ja alles irgendwie mitzunehmen. Und ganz ehrlich, die Werbeindustrie, die trichtert uns das regelrecht ein, die richtet uns regelrecht darauf ab, ja, mehr haben zu wollen, weil damit verdient man Geld. Und mit Geld, mit mehr Geld hast du mehr Einfluss. Mit mehr Einfluss hast du mehr Macht und mit mehr Macht hast du mehr Anerkennung. So, und daran, da streben die Menschen danach. Und ich wage eine These aufzustellen, dass das Konsumverhalten oder ein starkes Konsumverhalten oder sag mal ein überhöhtes Konsumverhalten damit zusammenhängt und im Weg steht, irgendwie Sünde aus dem Weg zu räumen. Das ist ein direkter Zusammenhang. Weil wir uns selber manchmal gar nicht mehr bremsen können, weil wir so subjektiv gesteuert sind, ey, ich kann das einfach kriegen, was ich will. Wozu dann noch Nein sagen? Ja, wenn ich gerade denke, dass es irgendwie richtig ist, ja, eine ganz spannende Geschichte, wenn Moral irgendwie subjektiv ist, abgekoppelt von irgendwelchen Werten, abgekoppelt von Gott. Und wo wir das einfach auch sehen können in einem biblischen Beispiel, ist der mächtige König David in Israel. Vor 3000 Jahren. Er hatte so viel Einfluss und interessanterweise sogar von Gott geschenkt. Und da ist er gerade auf dem Balkon und schaut einfach so rüber über sein ganzes Reich. Und auf einmal sieht er eine wunderschöne Frau, die Bathseba. Es wird so richtig schön ausgemalt in der Bibel. Und in ihm kommt die Begierde auf. Ja, die Begierde auf, will haben. Ja, so ein bisschen was so, ja, ich sage jetzt nichts dazu, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber er sagte so, will haben. So, und das wurde stärker, diese Begierde in ihm. Und der Feind durch die Habsucht sprach zu ihm, nimm sie dir. Und weil er der mächtigste König war und alles sich kaufen konnte, ja, da nahm er sie sich zu sich. Habsucht. So, und eine richtig schlimme Story begann. Richtiges Desaster. Und ich liebe Jesus. Jesus, einmal weil er so liebevoll ist, aber einmal weil er auch so liebevoll und so die Wahrheit so zwischen die Augen bringt. Und das ist manchmal hart. Und ich glaube auch, dass es nicht so immer dieser niedliche Kuschel-Jesus ist, der so ein bisschen Ei-Ei macht in unserem Leben. Ich sage in der Jugend immer, das ist nicht, wenn ich in der Jugend wäre, würde ich sagen, ja, das ist nicht so der easy, peasy, cheesy Jesus. Ja, den wir uns irgendwie so vorstellen, der irgendwie Ei macht und wohl unsere Seele streichelt und so. Und dann machen wir so ein bisschen Soaking und ein bisschen Worship. Er spricht auch richtig Klartext. Damals und auch heute noch. Und in so einen Text will ich einfach euch mit reinnehmen. Und wenn Jesus Klartext spricht, dann tut es immer weh. Zumindest geht es mir so. Und am Anfang ist es so unser Stolz, unser Selbstmitleid, die eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit verdient haben. Ja, später ist es, dass wir sehen, dass wir andere Menschen verletzt haben. Das tut uns dann eigentlich noch mehr weh. Und dann erst mit so einer inneren Umkehr, ja, die später dann auch äußeren Umkehr, wo man Dinge wieder in Ordnung bringt, kommt eine wunderbare Heilung. Und für die Veränderung ist es wichtig, dass wir wichtige Dinge einfach hören und dass die angesprochen werden. Und ich will euch mit hineinnehmen in diesen Text in Lukas 12. So, wer ist bereit? Wer bereit ist, schnall dich an, es geht los. Lukas 12, Vers 13 bis 21. Jesus war mal wieder unterwegs und dann spricht er in Lukas 12 ab Vers 13 Folgendes. Beziehungsweise die Begebenheit geht so los. Es sagte aber einer aus der Menge zu ihm, Meister, sag meinem Bruder, er solle das Erbe mit mir teilen. Jesus sagte zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, seht euch vor und hütet euch vor jeder Art Habsucht. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Kurz mal ein Pauseknopf. Der Einstieg hier ist ja schon wirklich bemerkenswert. Da kommt jemand zu Jesus. Jemand ist gerade gestorben. So, und Jesus haut richtig in die Vollen. Nicht so irgendwie mein herzliches Beileid und es ist irgendwie schade und so, ne? Sondern er sagt, hütet euch vor jeder Art von Habsucht. Weil wenn man das nochmal so reinliest in den Text, ja, hier geht es gleich um das Erbe. Hier geht es nicht um die Person, die gestorben ist, hier geht es gleich um das Erbe und den Streit darin. Und Jesus erkennt es, ne, und setzt den Finger direkt in die Wunde und sagt, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Und dann geht es weiter in Vers 16 mit einem Gleichnis. Da erzählte er ihnen aber ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Und er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte darin lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sagte zu ihm, du Narr. Wer will ein Narr sein? Keiner will ein Narr sein. In einer anderen Übersetzung heißt es du Tor. Damit können wir heute nicht so viel anfangen. In den Sprüchen steht etwas immer von Torheit, übersetzt mit Dummheit. So das Gegenteil von Weisheit ist Torheit, also die Dummheit. Und das Gegenstück zum Weisen ist der Narr, ist der Tor. Da, das Wort töricht kommt daher. Im heutigen Deutschen ist das sozusagen ja eigentlich ein Schimpfwort. Du würdest halt nie zu jemandem Narr oder Tor sagen. Und in den Sprüchen bei Jesus meint es Menschen, die realitätsfremd sind, die am wahren Leben irgendwie vorbeigehen und das ist eine Warnung. Sagen, hey, sei nicht dumm, hey, sei weise. Das bedeutet es hier in unserem Text, weil der törichte Mensch, der tut alles ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf Mitmenschen, weil es geht um das eigene Ego. Und manchmal muss man richtig hart sein, damit das eigene Ego das irgendwie hört. Wer kennt das so? Das eigene Ego, ne? Das ist schmerzhaft. Ja. Da hört man nicht die seichten Worte, da braucht man manchmal richtig klare Worte. Und dann heißt es in Vers 20 weiter, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück, was du aber zurückgelegt hast. Wem wird es gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Und wir kommen gleich so zum ersten Punkt, der sehr spannend ist, Habsucht macht blind. Habsucht macht blind für den eigenen Zustand, in dem man sich gerade irgendwie befindet. Jesus beginnt seine Ausführungen über Wohlstand in diesem Text mit den Worten, hütet euch vor Habsucht. Und in unserer Gesellschaft, selbst in unserer Kirche, gibt es viele Leute, in deren Leben sich alles irgendwie um Dinge dreht. Auch Christen, die irgendwie konsumorientiert sind, wo sich viele Dinge um die Dinge, viele Dinge sich um Dinge drehen. Um Besitz, um Geld, wie man es vermehren kann. Und mit aller Kraft sich einfach danach sehnen, ihr Besitz zu vermehren. Und auch wir Christen, sage ich mal so, sind auch konsumorientiert. Und es ist auch als Kirche eine Gefahr, da hineinzutappen in diese Falle. Dass wir rein konsumorientiert auch handeln und dann wirklich am wahren Leben vorbeigehen, auch den wahren Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und Stefan hat es schon gesagt, von Reich Gottes spricht die Bibel, wirklich die Dinge uns zu beschäftigen, wie wir Reich Gottes wirklich bauen und vorwärts bringen können. Und nicht unser eigenes Reich. Und dann denken wir manchmal nur ein wenig mehr und ich wäre viel glücklicher. Noch ein größeres Haus. Noch hier ein Anbau, noch ein größeres Auto. Und hätte ich diese bestimmte eine Automarke, dann würde es mir besser gehen. Dann wäre ich erfolgreicher in meinem Leben. Wir kennen vielleicht die Älteren unter uns diese Werbung, ja? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und der andere sagt, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, und das war ein viel größeres Haus, viel größeres Auto und viel größeres Boot. So, ich fand es damals als Kind sehr lustig. Aber ertappst du dich bei diesem Gedanken? Irgendwie Besitz zu vermehren, nur ein wenig mehr, nur ein wenig mehr und nur ein wenig mehr. Das Problem ist dabei, dass das Verlangen niemals aufhört. Wie eine Raupe nimmersatt, die permanent gierig ist, die dürstet danach, immer mehr haben zu wollen. Wilhelm Busch sagte einmal, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ich lese nochmal, weil es einfach so schlau ist, so ein bisschen noch älteres Deutsch. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Es hört de facto nie auf. So, gerade der Wunsch erfüllt und schon weiter gibt es noch mehr Wünsche. Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art vor Ehebruch. Irgendwie muss Jesus das hier gar nicht so sagen. Weil es ist irgendwie klar, dass wenn jemand mit einem anderen Ehepartner ins Bett geht, dass man Ehebruch begeht. Da muss Jesus irgendwie gar nicht davor warnen, weil das ist dann irgendwie, da kommt keiner ins Grübeln. Ups, ich begehe ja irgendwie Ehebruch. Schon irgendwie eine klare Geschichte. Aber bei der Habsucht ist es anders, es ist ganz versteckt. Und viele sind irgendwie schon zu mir gekommen, irgendwie mit Problemen und sagen, ich habe dann so ein Problem. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, Gideon, ich gebe zu viel Geld für mich selbst aus. So, meine Habsucht, ja, Schaden meiner Familie, meiner Seele und die Menschen, die mit mir zu tun haben. Ich habe davon noch gar keinen gehabt, der so zu mir gekommen ist. Bei sich selbst, ja, erkennt man kaum Geiz und kaum Habsucht, aber bei anderen. Und wie irrwitzig es werden kann, das haben wir jetzt auch gesehen an der Maskenaffäre, Menschen haben sich aufgrund einer Notsituation bereichert und das ließ ja tief blicken, was für Statements kamen, um sich zu verteidigen. Von 709 Abgeordneten, 12 haben sich bereichert. So, jemand hat das mal hochgerechnet, eine Inzidenz von 1692. Das ist die wahre Pandemie. Und nun will ich gar nicht irgendwie auf Politiker zeigen, weil es ist ja ein Querschnitt der Bevölkerung. Wir stecken alle irgendwo da drin. Es zeigt, wie tief unser Herz auch irgendwie da versumpft ist. Dass wir das gar nicht mehr merken, worin wir stecken. So, dass die Habsucht so um sich gegriffen hat, dass es schon irrwitzig ist, über welche Zahlen man redet und man denkt, dass die einem zustehen. Paulus schreibt sehr klar in Epheser 5, Vers 5, denn dies sollt ihr erkennen, und wissen, keiner, der Unzucht treibt oder sich verunreinigt oder der Habsucht erliegt, baut er hier so ein bisschen ein, das hieße ja ein Götzendiener sein, hat Anteil am Erbe im Reich Christi und Gottes. Da muss man erstmal durchatmen, oder? So, bei so einem Versen, das haut rein. Da muss ich die Bibel absetzen, da brauchst du erstmal Minimum 10 Minuten. Erstmal muss man atmen, das muss man so ein bisschen verdauen, was da einfach steht. Die Wahrheit ist die hier, was wir hier sehen. Wir werden zu dem, wen oder was wir anbeten. Was wir irgendwie anstreben oder was wir haben wollen. Vorbilder für Habsucht sind Geld und Status. In unserer Gesellschaft ganz wichtig. Und es gibt verschiedene Arten von Habsucht und ich will heute nur auf zwei eingehen, mehr schaffen wir nicht. Und erste betrifft Status und das ist Rechthaberei. Und das steht in Jakobus 3, Vers 13, es wird nicht besser, Jakobus ist ja auch so ein Knaller, ne? Ja. Aber es steht dann ab Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Ich stelle mir die Leute vor, die den Brief damals gelesen haben. Natürlich bin ich weise und verständig. Er zeige durch seinen guten Lebenswandel seine Werke in weiser Bescheidenheit. Wenn aber heftige Eifersucht und Rechthaberei eure Herzen beherrschen, dann lasst das prahlen und verleugnet dadurch nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Was für ein weiser Ratschlag von Jakobus, dem Bruder von Jesus. Ich will dich ermutigen, lass Gott mehr für dich kämpfen. Lass Gott mehr für dich kämpfen. Das ist besser für dich und deinen Blutdruck. Ich bin beeindruckt, wenn wir die Geschichte von Josef lesen in der Bibel. Ein Mann, der wegen Neid von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde. Und dann kam er dann unter die Herrschaft des Herrn Potiphars und zu Unrecht wurde er verurteilt im Gefängnis und er war ein treuer Mann, so, er war ein weiser Mann, wir lesen das einfach in der Bibel und Menschen kommen aus dem Gefängnis raus, vergessen ihn und seine guten Taten und irgendwann gibt es ein Problem. So, und Geschichte kurz, er wird der zweitmächtigste Mann im Ägypten nach dem Pharao. Und was ist so interessant finde bei Josef ist, er nutzt seine Position nicht aus, um irgendwie mal Recht zu schaffen. Da stehen seine Brüder vor ihm, sie erkennen ihn gar nicht, weil es ist klar, dass er, die waren ja so verkleidet dann auch mit Perücke und allem drum und dran, die erkennen ihn gar nicht. Die haben gedacht, er sei tot. So, und er nutzt diese Situation nicht aus, um irgendwie mal Recht zu schaffen. Wenn wir diese Geschichte lesen, er wird in keinem Augenblick irgendwie rehabilitiert. Es wird irgendwie nicht aufgeklärt, was da in dem Hause Potiphar so richtig passiert ist. Die Bibel berichtet davon, es ist nicht so, dass Josef sich einsetzt und sagt, jetzt räume ich erstmal auf, aber er hat seine Position genommen, weil Gott ihn eingesetzt hat, um etwas Gutes zu tun und wirklich Reich Gottes zu bauen, um das Volk Ägypten und sein eigenes Volk Israel zu retten. Er war nicht damit mit seinen eigenen Kleinigkeiten beschäftigt. Und wir kümmern uns um so viele Kleinigkeiten und Ungerechtigkeiten so in unserem Leben. Und wir sind so beschäftigt, dass wir den Fokus auf das Wesentliche verlieren. Ich nehme euch rein in eine Geschichte. Wir hatten ein neues Auto gekauft. Es war ein richtig schönes Auto. Und so nach ein paar Wochen und Monaten stellte ich fest, ups, das Auto verbraucht ein bisschen mehr, eigentlich nur ein bisschen, einiges mehr als der Normverbrauch. Ja, nun mögen einige sagen, ja, Normverbrauch ist ja klar, die Autos verbrauchen immer mehr. Aber bis dato hatte ich es geschafft, jedes Auto in Normverbrauch zu fahren. So hatte dann damals auch, war LKW-Fahrer mal gewesen und so Transporterfahrer, Wetten immer abgeschlossen, immer im Normverbrauch geblieben. So. Und dieses Auto verbrauchte ein paar Liter mehr als Normverbrauch. Und ich habe das alles schön akribisch aufgeschrieben, so mit der Werkstatt gesprochen. Und ich mache da echt eine lange Geschichte, mega kurz. Ich hatte einen richtig langen Werkstattbesuch gehabt an diesem Tag und sie hat natürlich nachgewiesen, dass sie recht haben und nicht ich und so weiter, und ich wusste, da ist echt wirklich was faul, und ich hatte eine längere Autofahrt zurück nach Hause und ich war auf der Autobahn und ich überlegte so gerade bei mir, was sind die nächsten Schritte, um irgendwie da dein Recht zu kriegen und das irgendwie einzuklagen, als wieder dieser Gedanke kam einfach von Gott und sagte, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. So viel Geld und so viel Zeit verplempert, nur um da Recht zu kriegen. Das hätte ich alles in das Reich Gottes irgendwie investieren können oder in Menschen investieren können, das, wo wirklich wahres Leben drinsteckt. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn eigentlich Gott das Auto mir gegeben hat, warum mäkelst du dann daran rum? So. Dann lass die paar Liter halt mehr verbrauchen, musst dich nicht darum kümmern. Und dann kam mir der Gedanke, ja, Gott wird sich darum kümmern. Er wird sich darum kümmern, er wird sich darum sorgen, dass das Geld von deren Konto auf mein Konto kommt. Und wie, ist mir egal. Und wann, ist mir egal, weil Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und göttliche Gerechtigkeit und himmlische Gerechtigkeit handhabt die Dinge anders als menschliche oder irdische Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja ein großes Wort. So, ne? Aber es ist ja spannend, ob du der menschlichen Gerechtigkeit folgst oder der himmlischen Gerechtigkeit. Das ist ein anderes Thema, aber wenn ich sage, ich will der himmlischen Gerechtigkeit folgen und Reich Gottes bauen. Das ist so die erste Gefahr, Rechthaberei, der Status. Die zweite ist Besitz oder unter anderem Geld. In Matthäus 6, Vers 24, das ist eine ganz berühmte Stelle aus der Bergpredigt, da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben, oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon steht in der Bibel nicht nur für Geld, sondern ist auch ein Sammelbegriff für Besitz und kommt aus so einer hebräischen Wurzel, die bedeutet dasjenige, worauf man vertraut und dasjenige, worauf man sein ganzes Vertrauen setzt. Und in der Bergpredigt spitzt Jesus hier es wirklich zu. Er sagt, du kannst nur Gott vertrauen oder den Mammon. Du kannst nur dein ganzes Vertrauen Gott geben oder dem Mammon. Es gibt kein Halbe-Halbe. Und hier merken wir wieder, so kommt dieses Thema rein von Götzendienst. Wir haben ja heute keine Götzen mehr in dem Sinne, dass wir irgendwie so Steinstatuen irgendwie anbeten. Aber so Besitz, ja, auch Steine, Statuen, so Haus und so, Status sind auch Götzen. Und Götzenverehrer tun in der Bibel so drei Dinge. Sie lieben ihre Götzen, sie vertrauen ihren Götzen und was tun sie noch? Sie dienen ihren Götzen oder sie gehorchen ihnen. Und Jesus sieht im Mammon einen Gegenpol zu Gott, wenn ein Mensch Geld sammelt und es als Lebensversicherung betrachtet. Und es ist nichts verkehrt, irgendwie Geld zu sammeln, aber wenn man dieses Geld als Lebensversicherung betrachtet. Es sieht ein Gegenpol zu Gott, wenn die Liebe zu Menschen vernachlässigt wird, wenn durch Gier, durch Provision oder durch Zinsen andere Menschen im eigenen Interesse ausgenutzt werden, um irgendwie eigene Vorteile zu gewinnen. Und drittens, wenn jemand sein Herz daran hängt, Blick ist ständig irgendwie aufs Geld gerichtet oder auf die Nachrichten, hey, wie steht es um die Börse, wie sind die Aktien gerade, wie kann ich mein Geld irgendwie weiter vermehren, wenn deine ganzen Sorgen sich einfach darum drehen, dann ist das eigentlich, ist Mammon dein Gott. Das ist eine harte Aussage, aber es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil die Macht, die dahinter steht, die ergreift uns sonst und vereinnahmt uns. Und Menschen, die der Habsucht und dem Mammon dienen, die entdecken sich in diesen Tagträumen. Es ist gut, mal seine Gedanken durchzuscannen und zu gucken, hey, was denke ich eigentlich? Im Psalm 49, Vers 17 heißt es, fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Pracht seines Hauses sich mehrt. Denn nichts nimmt er mit, wenn er stirbt, seine Herrlichkeit folgt ihm nicht hinab. Und im Gleichnis hier von diesem reichen Kornbauern in Lukas 12 entdecken wir drei Fehler. Er täuschte seine eigene Seele, indem er sich komplett auf das Materielle und das Irdische besann und alles darauf setzte. Er dachte nicht an andere Menschen, sondern er dachte nur an sich selbst und wie er das Reichtum vermehren konnte. Und es fehlte der Gedanke an Gott. Wir verspüren bei ihm weder Dank und noch Verantwortung, etwas mit dem was Gott ihm anvertraut hat, mit dem Einfluss, was Gott ihm geschenkt hat, etwas Wichtiges zu tun. Und mit diesen drei Fehlern kommen wir zum Schluss zu ein paar Lösungsansätzen, wo man sich einfach mal fragen könnte, ja, was könnte ich persönlich tun? Wer will das wissen? Ein paar wollen es wissen, dann bringe ich so ein paar Lösungsansätze. Was könnte ich tun, um nicht der Habgier oder der Habsucht zu erliegen? Die erste Sache ist, ich denke einmal darüber nach, Habgier oder Habsucht könnte auch eines meiner Probleme sein. Es ist nicht nur das Problem anderer Leute, was wir in der Zeitung lesen, wo wir uns aufregen, dass andere Leute Geld verprassen oder irgendwelche Managergehälter irgendwie haben. Es ist auch nicht unser Thema, sich darüber aufzuregen. Das ist nicht gut für unseren Blutdruck. Aber darüber nachzudenken, hey, das könnte auch eines meiner Probleme sein. Zweiter Lösungsansatz ist, ich lasse los. Ich lasse wirklich los von Besitz, Recht haben zu müssen, sich sorgen zu müssen. Und ich lasse mich von den Gedanken Gottes füllen. Und vertraue, dass er für mich sorgt. Ich handle nicht aus irgendwelchen Verlustängsten heraus, sondern irgendwie aus dem Mangel heraus und aus der Fülle, die Gott mir eingeschenkt hat und gegeben hat. Und ich will einfach was dazu sagen, weil es gibt immer wieder Diskussionen, darf ein Christ ein Porsche fahren? Und Leute können da richtig in Diskussionen reinkommen. Gott hat nichts dagegen, wenn du einen Porsche fährst. Es kommt kein Wohlstandsevangelium, höre schon. Aber Gott hat nichts dagegen, wenn du einen Porsche fährst. Aber ich sage dir, es kommt der Augenblick oder könnte der Augenblick kommen, wo Gott sagt, ich will deine Autoschlüssel haben. Und dann zeigt sich, ob du dein Herz an den Porsche gehängt hast oder an Gott. Du kannst einen Trabant fahren. Ein ganz altes Auto. Ursprünglich ein bisschen aus so Papier gebaut und so. In der DDR, cooles Auto. Ja? Jüngeren unter uns kennen das nicht mehr. Du kannst einen Trabant fahren. Ja, statt ein Porsche. Aber wenn Gott sagt, ich will die Autoschlüssel haben vom Trabant und du gibst sie nicht, dann bist du geiziger als der Porsche-Fahrer, der die Autoschlüssel abgibt. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um die Macht dahinter. Wir versuchen immer an dem Besitz von anderen irgendwie zu sagen, hey, ich kann es irgendwie besser. Hey, hier geht es um eine Macht dahinter, die da steht. Und dass wir loslassen können, wirklich das, was wir haben, loslassen können, damit die Hand aufgeht, damit Gott uns füllen kann. Drittens, ich behalte das Maß im Auge. Und wir lesen in der Bibel von Genügsamkeit, von Enthaltsamkeit. Aurelius Augustinus hat gesagt, suche nichts außer ihn, Er genügt dir. Du magst habgierig sein, so viel du willst. Gott ist genug. Fasten kann auch eine Möglichkeit sein, bestimmte Dinge oder Essen auch abzusetzen. Man kann auch bei Essen habsüchtig sein. Das ist dieser ganze Konsumgedanke. Ja, du hast Bock auf einen Snickers, ja? Dann guckst du in deinem Vorratsschrank Snickers da, schnell Snickers essen. Ne? Und wenn du es nicht hast, kannst du in den Kaufhalle gehen, kannst du den Snickers kaufen. Nestle hat mich jetzt nicht bezahlt. Okay, falsches Beispiel. Okay, versteht ihr ein bisschen, was ich meine? So, Genügsamkeit zu sein und durch Fasten fällen die Dinge auf und sagst, okay, das ist mir so wichtig geworden in meinem Leben. Und du kannst durch Fasten zeigen, hey, das ist Gott, du bist mir wichtiger. Oder viertens die Frage zu stellen, warum will ich das wirklich haben oder warum will ich das wirklich kaufen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Man kann so viele Dinge und gute Gründe vorschieben, warum man etwas kaufen muss. Und es spricht nichts dagegen, sich etwas zu gönnen. Ja, Gott liebt es, wenn du das Leben genießt. Es spricht nichts dagegen, sich etwas zu gönnen. Wir dürfen nicht von der anderen Seite des Pferdes runterfallen, die Minimalisten, die sagen, du musst nur so wenig haben wie möglich. Es spricht nichts dagegen, sich zu gönnen, aber wirklich mal zu fragen, warum will ich das wirklich haben? Steckt da eine Habsucht dahinter? Oder weil ich immer das neueste Gerät brauche? Brauche ich das wirklich? Ja. Und fünftens ist der beste Schlüssel überhaupt, ich gebe großzügig. Ja. Eine der besten Methoden, permanent geben, nicht nur ein wenig, sondern wirklich großzügig zu geben. Und ich bin so happy darüber, dass Jesus zu Ostern sein Leben nicht nur zu 10% gegeben hat, auch nicht 10% seines Blutes. Er hat alles gegeben. Und die Frage ist nicht, wie viel muss ich geben, die Frage ist, wie viel kann ich geben und wie viel will ich geben. Und dass wir hinauskommen aus diesem Gedanken, was muss ich geben, damit Gott irgendwie großzügig gestimmt wird. Das ist ein Götzendenken. Gott ist kein Götze. So, ja, dann, wie viel milde Gaben muss ich bringen? Hütet euch vor jeglicher Art von Habsucht und Habgier. Und um Jesus nochmal zu zitieren, sei kein Narr. Nicht, dass ich dich jetzt irgendwie beschimpfe, sondern hey, gehe weise um, in weiser Bescheidenheit, wie Jakobus es sagt, einfach umzugehen. Ich habe gerade den Vers vergessen, merke ich gerade, Jakobus 3, Vers 18. Ich finde das ganz spannend, das zu sehen. Da heißt es nämlich, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät. Für alle, die Frieden stiften. Also ganz relaxed. So, das ist die wahre Weisheit. Und Gott will dir die Augen öffnen für eine neue Lebensperspektive. So, und schau mal, hey, was könntest du in deinem Leben ändern, damit du mehr Freiheit bekommst, dass dein Herz freier wird. Und ich hatte den Gedanken und ein Bild vor Augen, als ich die Predigt schrieb, dass jemand oder ich sah eine verkrampfte Hand, die hielt etwas richtig verkrampft fest und war nicht bereit, loszulassen. Und ich spürte einfach, wie so ein Licht oder der Wind Gottes kam und die Hand, die lockerte sich und sie konnte loslassen und konnte ganz neu auf einmal empfangen. Und ich will dich ermutigen, lass los. Was auch immer du festhältst, und du wirst eine neue Freiheit verspüren, wie du sie noch nicht erlebt hast. Und es kann sein, dass du hier bist und du hörst zum ersten Mal diese Botschaft, vielleicht auch von Jesus, und hast noch nie die Entscheidung getroffen, ihm dein Leben zu geben. Und du spürst, dass das eine richtig große und wichtige Sache ist. Jesus hat eine Begegnung gehabt mit einer Frau, und wo sie einfach darüber sprachen, aus welcher Quelle man trinkt. Und Jesus sagte, wer aus meiner Quelle trinkt, wird nie mehr dürsten. Und zu dieser Quelle lädt dich Jesus heute ein. Es ist die Quelle der Liebe, die Quelle der Freude, die Quelle des Friedens, der Freiheit, einfach auch loslassen zu können und nicht nach anderen Dingen zu suchen, sondern ihn allein zu suchen. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung einfach zu treffen, alles, was du hast, einfach Jesus und Gott zu geben. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann lade ich dich ein, dieses Gebet einfach nachzusprechen. Und ich bete vor und bete einfach diese Zeilen nach und du wirst ein neues Leben in Gott erfahren. sprich es einfach aus und sag: Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Auch da, wo ich nach anderen Dingen gestrebt habe. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Danke, dass du mich liebst. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne: Jesus Christus, du bist mein Herr. Und wir alle sagen gemeinsam: Amen. Du hast jetzt neues Leben in Jesus, wenn du das ernsthaft, dieses Gebet einfach nachgesprochen hast. Und ich will dich einladen, schalt nicht einfach weg, sondern schreib uns eine E-Mail, ruf uns einfach an oder eine Nummer, die du da findest. Und wir wollen gerne nochmal persönlich mit dir beten. Und ich will einfach jetzt hier nochmal den Segen einfach sprechen, weil ich glaube, auch das, was Stefan vorhin gesagt hat, wir sind als Verwalter eingesetzt und wir können mit Finanzen so viel Gutes tun und Reich Gottes bauen, wenn wir weise sind und wenn wir dem Reden Gottes folgen. Und ich will einfach jeden Einzelnen segnen, dass wir lernen, noch mehr gute und bessere Verwalter zu werden. Nicht um mehr Reichtum anzuhäufen für unsere eigene Sicherheit, sondern um wirklich Reich Gottes zu bauen. Herr, wir danken dir, dass du uns so viel schenkst, dass du uns so viel gegeben hast. Und es ist wirklich reichlich und wir sagen dir einfach danke, dass du ein guter Vater im Himmel bist. Und ich spreche Segen aus, Herr, dass all das, was wir an Besitz haben, dass wir es gut einsetzen. Segne jeden Einzelnen, der hier jetzt dabei ist, es weise einzusetzen, ein guter Verwalter zu sein, mehr deine Stimme zu hören und wirklich ganz bewusst dein Reich zu bauen. Dass Menschen das wahre Leben entdecken, aber noch viel mehr, dass wir das eigene Leben entdecken, weil wir merken, wie gut es ist, großzügig zu sein. Herr, wir danken dir für diese Freiheit, Herr, und ich segne jeden Einzelnen für diese Woche und die kommenden Tage bei allen Entscheidungen, die wir auch darüber treffen, in deinem Namen. Amen.